Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde ein Morgen, ein Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten des Wassers, und sie scheide Wasser von Wasser. Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste vom Wasser über der Feste. Und so geschah es. Und Gott nannte die Feste Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Die Erde lasse junges Grün sprossen, Kraut, das Samen trägt, und Fruchtbäume, die Früchte tragen, und auf der Erde nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Und die Erde brachte junges Grün hervor, Kraut, das Samen trägt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, je nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach: Es sollen Lichter werden an der Feste des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie sollen Zeichen sein für Festzeiten, für Tage und Jahre. Und sie sollen Lichter sein an der Feste des Himmels, um die Erde zu leuchten. Und so geschah es. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das größere Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über die Nacht und auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, damit sie auf die Erde leuchten, über den Tag und über die Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigen Wesen, und Vögel sollen fliegen über die Erde an der Feste des Himmels. Und Gott schuf die großen Seetiere und alle Lebewesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihren Arten, und alle geflügelten Tiere nach ihren Arten. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe Lebewesen hervor nach ihren Arten, Vieh, Kriechtiere und Wildtiere, je nach ihren Arten. Und so geschah es. Und Gott machte die Wildtiere nach ihren Arten, das Vieh nach seinen Arten und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihren Arten. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde sich regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. Und Gott sprach: Seht, ich gebe euch alles Kraut auf dieser Erde, das Samen trägt, und alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Das wird eure Nahrung sein. Und allen Wildtieren und Vögeln des Himmels und allen Kriechtieren auf der Erde, allem, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Kraut zur Nahrung. Und so geschah es. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag.
Tja, was ist der Sinn des Lebens? Gibt es ihn überhaupt? Die Menschheit schlägt sich mit dieser Frage wahrscheinlich schon so lange rum, wie sie selber existiert. Und im Laufe der Zeit hat es viele Antwortversuche auf diese Frage aller Fragen gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr die Buchreihe Per Anhalter durch die Galaxis kennt. Der Film kam ja vor noch nicht allzu langer Zeit heraus. Ich habe diese Bücher früher verschlungen. Und natürlich hat auch Douglas Adams seine eigene Antwort in dieser Buchreihe parat. Wir haben hier ein Bild, aber das ist egal. Vielleicht, in Per Anhalter durch die Galaxis, wenn ihr die Geschichte kennt, da baut eine außerirdische Zivilisation einen Computer speziell dafür, dass sie diese Antwort auf diese Frage rechnerisch ermitteln. Also die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und es dauert ganze 7,5 Millionen Jahre, bis der Computer Deep Thought die Antwort vorlegen kann. Er tut das etwas zögerlich und er versieht sie mit einer Warnung, dass den Anwesenden die Antwort wahrscheinlich nicht gefallen wird. Und die Antwort ist 42, genau. 42. Also die Antwort ist etwas unbefriedigend. Und deshalb weist Deep Thought darauf hin, dass den Fragenden wahrscheinlich die Frage gar nicht bewusst war. Was ist denn eigentlich die Frage? Und um das herauszufinden, bietet er an, dass er einen noch größeren Computer baut, der dann diese Frage beantworten oder entdecken kann. Und dieser Computer wird tatsächlich gebaut und er heißt Erde. Vielleicht erklärt sich deshalb, warum sich die Menschen ständig diese Frage stellen, ständig auf der Suche nach der Antwort sind. Wir sind alle Teil eines Computerprogramms. Ist auch ein Lebenszweck, könnte man sagen. Leider wurde die Erde dann 5 Minuten vor Ablauf des Programms zerstört, um einer Hyperraum-Umgebungsstraße Raum zu machen. Und das heißt, alle Versuche, die Frage zu ergründen, scheitern. Wie sich dann im Laufe des Buchs überhaupt herausstellt, dass die Frage und die Antwort nie im selben Universum existieren können. Seine verrückte Geschichte, eben genau die Art, wie ich sie früher verschlungen habe. Und ich weiß nicht, wenn ihr das Buch gelesen habt, vielleicht ging es euch so wie mir. Mich hat diese 42 einfach nicht mehr losgelassen. Warum 42? Warum? Und Douglas Adams meinte da natürlich später, nachdem sich Foren damit beschäftigt haben im Internet, warum er denn die 42 ausgewählt hat. Und er sagte, ja, ich habe aus dem Fenster geguckt und da dachte ich, 42 ist ganz okay. Und die Antwort auf diese Frage ist, also das Buch ist natürlich darauf aufgebaut, dass unsere Besessenheit mit der Suche nach dem Sinn des Lebens vielleicht irgendwie ganz amüsant ist, aber letztendlich reine Zeitverschwendung. Wie es eben dieses Zitat vom Anfang ausgedrückt hat, das ganze Geheimnis des Lebens, ich sage es nochmal, läuft darauf hinaus, dass es keinerlei Sinn hat. Dass aber jeder von uns dennoch einen ausfindig macht. Tja, früher haben mir solche Aussagen viel Kopfzerbrechen bereitet, muss ich sagen. Nehmen wir mal für einen Moment an, dass der Ursprung unseres Lebens tatsächlich nur aus Urschleim plus viel Zeit plus viel Zufall besteht. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, alles zusammengemischt. Hier ist der Mensch, das Universum und der Rest. Wenn das alles ist, dann haben unsere Leben keinerlei Bedeutung. Wenn das stimmt, dann sind wir wirklich bestenfalls Zufall, schlimmstenfalls Unfall. Was ist denn mit dem Sinn und der Bestimmung? Wie soll man ein Leben leben, das zufällig ist, das keinen Sinn macht? Vielleicht wird man mit Reinhold Messner sagen, der Sinn fällt nicht vom Himmel, er wird auch nicht von einer Religion gestiftet, sondern ich selbst stifte Sinn, indem ich mir mein Tun wichtig mache. Das ist unbefriedigend, oder? Andere würden vielleicht sagen, ist doch egal, ich lebe trotzdem, auch wenn es keinen Sinn macht. Das ist irgendwie auch unbefriedigend. Also entweder gibt es keinen Sinn oder es gibt meinen Sinn, aber letztendlich läuft alles doch aufs Gleiche raus. Es gibt keine Bestimmung im Leben. Mein Sinn ist Unsinn. Es gibt kein richtig und falsch, es gibt keine Grundlage für Ethik und ganz nebenbei, wenn der andere keinen Sinn hat, der andere Mensch, wenn der andere keine Bedeutung hat, wenn er zufällig ist, dann gibt es auch keinen Grund, ihm Respekt entgegenzubringen. Ein Klump Moleküle, Proteine, Atome. Na und? Der Wert eines anderen Menschen wird sich daraus ergeben, welchen Sinn ich ihm zumesse, welchen Wert ich ihm gebe. Mein Geschäftspartner wird so viel wert sein wie der Wert unserer Geschäftsbeziehung. Meine Freundin ist so viel wert wie der Spaß, den ich mit ihr habe. Meine Kinder so viel wie die Erfüllung, die sie mir schenken. Und meine Eltern sollten aufpassen, dass sie nett zu mir sind. Also, kein Sinn oder mein Sinn. Ich bin überzeugt, dass beide falsch liegen. Ich bin überzeugt, dass es eben doch eine Bedeutung und einen Sinn im Leben gibt. Die Frage ist bloß, warum? Warum denke ich, dass es einen Sinn im Leben gibt? Welchen Grund und mit welcher Zuversicht kann ich das behaupten? Letztendlich gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn wir nur durch Zufall zustande gekommen sind, dann haben wir keine Bestimmung. Aber wenn wir von einem Schöpfer erschaffen wurden, dann gibt unser Schöpfer uns Bestimmung. Er gibt uns Sinn. Er gibt uns moralische Grundsätze. Er gibt uns einen Grund, warum wir den anderen wertschätzen sollten. Wenn ich mich nach Sinn sehne, dann könnte ich es mir einfach machen und mir einen Gott erschaffen, der mir Sinn gibt. In Gott kennenlernen begegnen wir allerdings einem anderen Schöpfer. Und dieser Schöpfer ist kein Kuschelgott. Es ist kein Gott, den wir uns selbst erschaffen, der uns Sinn gibt und uns irgendwie angenehm ist. Sondern wir begegnen dem Gott der Bibel. Es gibt natürlich viele Haltungen zur Bibel. Immer mal wieder kommt man ins Gespräch über die Bibel und was man davon hält. Und oft hört man dann auch, dass der Bibel keine Bedeutung oder Autorität zugemessen wird. Und falls dir das so geht, das ist okay. Wir müssen ja nicht erst dieselben Überzeugungen über die Bibel teilen, bevor wir überhaupt ins Gespräch kommen. Aber ich möchte trotzdem vorschlagen, dass du dir dieses Urteil für später aufhebst. Diese Frage nach der Autorität, die kann erstmal warten. Stattdessen möchte ich dich zu einem Spaziergang einladen. Ein Spaziergang durch die Bibel, ein Spaziergang durch das Weltbild, das die Bibel für uns Stück für Stück offenlegt. Und den Eingang zu diesem Weltbild findet ihr eben auf der ersten Seite der Bibel und die habe ich euch hier abgedruckt. Auf der Innenseite hier, Seite 1 der Bibel, begegnen wir dem Gott, der die Welt gemacht hat. Der uns gemacht hat, der uns liebt, der uns für eine Beziehung mit ihm geschaffen hat und der uns auch einen Sinn im Leben gibt. Die Punkte auf der rechten Seite, die geben euch so einen Anhaltspunkt, wo wir uns hinbewegen. Die sind auch hier immer angegeben. Wie gesagt, macht euch Notizen, damit ihr am Ende auch eure Fragen stellen könnt oder dass ihr auch einfach sagen könnt, wo ihr mit mir nicht übereinstimmt. Ihr seht auf dieser rechten Seite 3 Punkte, also um genau zu sein 5, aber der erste und der letzte ist einfach nur der Eingang, die Einleitung, der Abschluss. 2, 3 und 4, das ist unsere Struktur, das ist die Hauptmahlzeit. Es geht erstens darum, Gott kennenzulernen, dann geht es darum, uns kennenzulernen. Und dann gibt es noch eine kleine Vorschau, einen Sneak Preview von dem, was in dieser ganzen Angelegenheit falsch gelaufen ist. Also beginnen wir mit dem ersten Abschnitt der Bibel, Seite 1 der Autobiografie Gottes, könnte man sagen. Das Buch heißt Genesis, das seht ihr hier schon, manchmal auch erstes Buch Mose. Und ganz am Anfang lesen wir, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Wenn man diese Worte einmal gehört hat, ich denke, dann wird man sie so schnell nicht mehr vergessen. Es sind beeindruckende Worte. Es ist ein beeindruckender Anfang. Es sind schöne und poetische Worte. Das ist Poesie hier. Aber es ist mehr als Poesie. Es ist der Anfang. Es ist ein Weltbild. Ein Weltbild und es erzählt von Gott, von seiner Schöpfung und von uns. Was wir gerade gelesen haben, ist der Anfang der Autobiografie Gottes. Und es ist die Grundlage für alles, was in diesem Buch folgt. Welche Bedeutung diese Worte besitzen, möchte ich vielleicht kurz verdeutlichen, indem ich als Vergleich, aber auch als Gegensatz dazu einen zweiten Schöpfungsbericht der damaligen Zeit gegenüberstelle. Also vor grob 4000 Jahren gab es einige große Kulturen. Babylon im heutigen Irak war eine dieser Kulturen. Und hier sehen wir jetzt, was die alten Babylonier über die Schöpfung der Welt gedacht haben. Wir finden das in einem babylonischen Schöpfungsmythos namens Enuma Elish. Und man kann ihn auch im Internet finden. Wikipedia gibt es eine Zusammenfassung. Hier ist meine. Es gab 2 Götter, Apsu und Tiamat. Apsu war männlich und stand für die frischen Wasser. Tiamat stand für die Meereswasser und war weiblich. Sie hatten 6 und eine 2. Generation von Göttern wurde geboren. Apsu konnte nicht schlafen, weil die jungen Götter zu viel Lärm machten und er wollte sie umbringen. Aber bevor er dazu kam, wurde er von Ea, dem Gott der Weisheit und Magie, getötet. Tiamat wollte Rache an Ea nehmen. Sie stellte eine Armee auf. Die kleinen Götter wandten sich an Marduk, einen weiteren Gott, um Hilfe. So gab es einen Krieg zwischen Tiamat und Marduk. Marduk gewann. Er schnitt die Leiche von Tiamat in 2 Teile und schuf aus der einen Hälfte den Himmel und aus der anderen die Erde. Im Weiteren will Marduk Menschen aus dem Blut eines anderen Gottes schaffen. Und so wird der Gott Kingu hingerichtet. Und aus seinem Blut sind wir alle erschaffen. Beide Schöpfungs, Berichte sind poetisch. Beide sagen uns, wo wir herkommen. Aber ihr merkt schon, das sind zwei grundlegend verschiedene Weltbilder. Wenn wir uns im Vergleich den Gott anschauen, der uns hier im ersten Buch Mose, Kapitel 1, gegenübertritt, dann sehen wir, Gott ist der einzigartige und unvergleichliche Schöpfer. Der Gott, dem wir dort begegnen, ist der Gott, der am Anfang geschaffen hat. Es war nicht so, dass es einen ganzen Haufen von Göttern gegeben hätte. Es gab einen Gott. Und dieser eine Gott steht über allem und er schafft alles. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Schöpfung entstand nicht aus Streitigkeiten unter wer weiß wie vielen Göttern, dass der eine sagt, ich will so und der andere, ich will so und dann ein dritter will es dann selber machen. Es gibt einen Gott und dann gibt es noch alles andere. Es gibt den Schöpfer und die Schöpfung. Zwei Arten von Existenz. Nicht mehr und nicht weniger. Zweitens lernen wir diesen Schöpfer als Gott kennen, der völlig mühelos durch sein Wort erschafft. Vers 3, da sprach Gott, es werde Licht. Kein Schweiß, keine Strapazen, Gott spricht und Dinge geschehen. Putin spricht und die Krim wird annektiert. Obama spricht und Flugzeugträger werden in Bewegung versetzt. Gott spricht und seine Worte erschaffen die Welt. Es ist klar, dass es dabei weniger darum geht, welche physikalischen, chemischen oder sonstigen Prozesse angestoßen werden. Es geht auch nicht so sehr um diese Abläufe, welcher Art auch immer, sondern Genesis 1 will uns Antworten auf die Frage nach dem Wer geben und nach dem Warum. Nicht so sehr nach dem Wie, nach der Physik. Wer die Nachrichten diese Woche gelesen hat, der hat wahrscheinlich auch die Nachricht aus der Wissenschaft gelesen, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat, nämlich dass es Wissenschaftlern am Südpol zum ersten Mal gelungen ist, Gravitationswellen des Big Bang zu messen. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Wenn das stimmt, ist ein Nobelpreis sicher. Und ich habe selbst 5 Jahre in der Forschung gearbeitet und ich bin einigermaßen gespannt, wie sich die Forschung weiterentwickeln wird. Aber es ist egal, ob es einen Big Bang gibt oder nicht, oder gab oder nicht. Es war Gott, der den Befehl zur Zündung gegeben hat. Die wissenschaftliche Forschung spekuliert über Antworten nach dem Wie. 15 Milliarden Jahre später kann man nicht mehr als spekulieren sagen. Aber Genesis 1 ist die Antwort nach dem Wer und nach dem Warum. Drittens, Gott schafft auf geordnete, strukturierte, wohlüberlegte Weise. Ich möchte, dass wir ein Gefühl für diese Struktur entwickeln. Sie ist nämlich hier in der Poesie aufgenommen. Fangen wir am zweiten Tag an. Und Gott sprach, also Vers 6 soll ich sagen, und Gott sprach, es werde eine Feste inmitten des Wassers und sie scheide Wasser von Wasser. Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste vom Wasser über der Feste. Und so geschah es. Und Gott nannte die Feste Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein zweiter Tag. Vielleicht erkennt ihr die Struktur. Gott sprach, es werde, es geschieht, es war gut. Morgen, Abend, erster Tag. Gott sprach, es werde, es geschieht. Morgen, Abend, zweiter Tag. Gott sprach, es werde, es geschieht, es war gut. Morgen, Abend, dritter Tag. Das ist alles geordnet und strukturiert. Es ist Poesie. Es ist kontrolliert und durchdacht. Es ist kein Chaos. Da ist keine Panik, dass alles fertig werden muss. Mir geht das sonntags so, wenn ich diese Predigt am Ende hier präsentieren muss. Gott ist kein Last-Minute-Gott. Gott schafft geordnet, strukturiert, durchdacht. Die Welt ist nicht willkürlich zusammengewürfelt. Alles wird so geschaffen, wie Gott es will. Viertens, Gott schafft eine gute Welt. Er macht eine Welt, die gut ist. Das seht ihr ganz am Ende, da wo die 31 im Text steht, Vers 31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott sieht sich die Welt an, die er erschaffen hat, und sie ist sehr gut. Gottes Welt ist vollkommen. Und wir sollten uns nicht so vorstellen, dass Gott hier irgendwie gefühllos in der Distanz steht. Er steht nicht daneben, er sieht sich seine Welt an und sie ist sehr gut. Gott freut sich über diese Welt. Und in Gottes Welt gibt es nichts, was in sich böse wäre. Im November 2000 war ich in Cairns in Nordaustralien unterwegs, Urlaub. Und wie ihr wisst, lauert dort in jeder Pfütze ein 8 Meter Krokodil. Man hat mich schon vor meiner Abreise aus Canberra gewarnt, dass ich bloß keine King Brown Snake am Schwanz fangen soll. Alles andere ist natürlich okay. Und deshalb hatte ich mir vorsichtshalber dieses Klappmesser zur Verteidigung mitgenommen. Das ist mein Messer. Ich wusste nicht, ob das legal ist, wenn ich es mitbringe. Deshalb habe ich es lieber abfotografiert. Naja, um ehrlich zu sein, lässt sich damit einfach gut Obst schneiden. Und dieser Meinung waren auch die Sicherheitsbeamten am Flughafen in Cairns, die bei meinem Abflug das Messer in meinem Handgepäck entdeckten. Sie hielten es an einen Maßstab. Vielleicht nächstes Bild. Und zum Glück war es nur 9 Zentimeter lang. Und ich durfte es mit ins Flugzeug nehmen. 10 Monate später, nach dem 11. September, war sogar mein Nagelclip zur potenziellen Mordwaffe geworden. Ich kann ein Messer für einen guten Zweck gebrauchen oder ich kann es für einen schlimmen Zweck gebrauchen. Ich kann ein Flugzeug damit entführen. Vielleicht nicht ich. Das Wichtige an dieser Illustration ist, dass das Messer selbst nicht schlecht oder böse ist. Gott betrachtet seine Welt und befindet sie für gut. In Gottes Welt gibt es nichts, was in sich böse wäre. So, kommen wir jetzt zu uns. Wie passen wir in diese Welt, die Gott gemacht hat? Welchen Platz haben wir? Wir wurden von Gott geschaffen. Punkt 1, wir wurden von Gott geschaffen. Gott hat uns gemacht. Das wird aus Vers 26 klar. Den habe ich auch so ein bisschen extra gestellt, weil hier was wirklich Einzigartiges geschieht. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Wir wurden von Gott geschaffen und deshalb sind wir kein Zufall. Wenn wir einen Schöpfer haben, dann bestimmt dieser Schöpfer, wozu wir hier sind. Wir sind kein Zufall, wir haben eine Bestimmung. Vielleicht wissen wir noch nicht genau, was diese Bestimmung ist, aber wir können sicher sein, dass wir eine haben. Lukas, mein mittlerer Sohn, 6 Jahre alt, baut für sein Leben gern Lego. Und er kann für sein Alter richtig gute Raumschiffe bauen. Gerade letzte Woche haben wir einen Millennium Falcon aus dem Star Wars Film gebaut und einen TIE Bomber. Aber er entscheidet, was er baut. Und dann baut er es auch. Und so ist es auch mit Gott. Wenn Gott etwas erschafft, dann tut er das aus einem bestimmten Grund. Eine Entscheidung steht dahinter. Und so sind wir Menschen seine Geschöpfe. Wir sind nie nutzlos, nie zwecklos, nie Zufall und nie bestimmungslos. Wisst ihr, es war nicht das Raumschiff, das Lukas gesagt hätte, mach mich zu einem Raumschiff. Mach mich zu einem Müllauto. Es ist der Schöpfer, der unseren Lebenszweck festlegt. Und deshalb gibt es einen Sinn im Leben. Wir kennen ihn vielleicht noch nicht, aber er ist da. Nächstens, zweitens, wir sind in Gottes Bild gemacht. Als Menschen wurden wir von unserem himmlischen Vater in seinem Bild gemacht. Das wäre klar in Vers 26. Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und 27 noch einmal. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Also öfters als Mann und Frau schuf er sie. Öfters kann man das gar nicht in zwei Verse einbauen. Bild, ähnlich, Bild, Bild. Wichtig, sehr wichtig. Aber was bedeutet es eigentlich für uns Menschen, dass wir als Bild Gottes geschaffen worden sind? Ebenbildlichkeit wird das manchmal genannt. Das ist eine Frage von allerhöchster Bedeutung. Denn im Bild Gottes geschaffen zu sein, das ist es, was uns zu etwas wirklich Einzigartigem und Besonderem schafft. Anders als alles andere. Es macht uns von allem verschieden. Und darin unterscheiden wir uns auch ganz grundlegend von Katzen, Hunden, Schweinen, Walen, Delfinen, Krokodilen, allem anderen. Und tatsächlich macht uns diese Ebenbildlichkeit überhaupt erst zu Menschen. Gott hat Menschen so geschaffen, dass sie das Bild Gottes sind. Menschsein bedeutet, Bild Gottes zu sein. Es gibt kein anderes Bild Gottes und es gibt kein anderes Menschsein. Das hat natürlich nichts mit unserem Aussehen zu tun, nur für den Fall. Es hat mit unserer Rolle auf diesem Planeten etwas zu tun. Und was ist unsere Rolle? Erstens, wir haben Verantwortung, die Erde zu füllen. Ihr seht das in Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan. In Gottes guter Welt wird den beiden von Gott gesagt, dass sie die Erde füllen sollen. Gott schaut nicht vom Himmel herunter und sieht, dass Adam und Eva hier etwas Unartiges tun. Irgendwas, was sie entdeckt haben, was sie aber eigentlich nicht tun sollten. Er sieht sie nicht und kommt an, was macht ihr denn da? Sondern Gott sagt, schlaft miteinander, habt Sex miteinander, füllt die Erde. Das ist das erste Gebot, das Gott der Menschheit in der Bibel gibt. Gebot Nummer 1 lautet, füllt die Erde. Das heißt, Gott ist sehr positiv zu unserer Sexualität eingestellt. Allerdings, Sex ist wie mein Messer. Eine gute Sache, die aber zum Guten und zum Schlechten verwendet werden kann. Aber wenn Sex im Sinne des Schöpfers gebraucht wird, dann ist es sehr gut. Nächster Punkt, wir haben die Aufgabe, unter ihm über die Erde zu herrschen. Wiederum in Vers 28 im letzten Teil, wo Gott sagt, herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott gibt den Menschen ein Mandat. Es kommt als Paket mit einem Privileg. Und auch mit großer Verantwortung. So ist es ja immer. Man kann keine Verantwortung erfüllen, ohne die notwendigen Rechte und Privilegien zu besitzen. Und umgekehrt bringt ein Privileg auch die Verantwortung mit sich, dass man es zum Guten gebraucht. Als Menschen sollen wir über die Erde herrschen, unter Gottes Oberherrschaft. Aber vielleicht kommt ihr euch nicht wie ein Weltherrscher vor. Naja, Hunde und Katzen regieren die Welt jedenfalls nicht. Sondern wir. Gott hat der Gemeinschaft der Menschen die Aufgabe übertragen, über die Welt zu regieren. Und als Individuum regiere ich vielleicht nur über meine Seite des Bettes, aber wir alle regieren unseren eigenen kleinen Teil. Gemeinsam hat Gott uns Verantwortung übertragen, dass wir die Welt regieren. Vollkommen beliebig? Vollkommen willkürlich? Nein. Diese Herrschaft sieht nicht so aus, dass wir herrschen, wie wir wollen. Die Welt bleibt Gottes Welt. Er ist und bleibt Gott. Und wir sind aufgerufen, seine Welt auf seine Weise zu beherrschen. Wir sind seine Stellvertreter, sein Bild, sein Ebenbild. Und das bringt mit sich zum Beispiel Gebote. Ihr sollt die Erde füllen, ihr sollt über sie regieren und auch Einschränkungen. Zum Beispiel sehen wir das in diesem kurzen Abschnitt, den ich hier am Ende von Genesis 2 eingesetzt habe hier. Also von Vers 15. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Von allen Bäumen darfst du essen. Nicht verpassen. Gott ist großzügig. Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, mit nur einer Einschränkung, nur eine Ausnahme. Vers 17, vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, aber von dem darfst du nicht essen. Eine Einschränkung, aber sie ist zu unserem Besten, denn er warnt uns, Vers 17, denn sobald du davon isst, musst du sterben. Wir erfahren hier nicht mehr darüber, warum man sterben muss, sondern es ist nur eine Warnung. Und mit dieser Einschränkung, dieser Warnung werden wir uns nächste Woche noch näher befassen. Für jetzt gibt es nur die Frage, was steckt dahinter? Theoretisch, wenn Menschen sich entscheiden würden, doch von diesem Baum zu essen. Welche Haltung würde das gegenüber Gott ausdrücken? Bestimmt mehr als Hunger, wenn alle anderen Bäume da sind für sie. So harmlos ist es nicht. Sondern wer dieses Gebot übergeht oder bricht, der drückt Missachtung aus. Der spricht eine Unabhängigkeitserklärung aus. Als würde man sagen, Gott, ist mir doch egal, dass du mir alles andere gegeben hast. Gott, was kümmert's mich, was du gesagt hast? Gott, deine Großzügigkeit und dein ausdrückliches Gebot kümmern mich nicht und deshalb werde ich von dem Baum essen. Das ist unser Thema nächste Woche, wenn wir zu unserer Unabhängigkeitserklärung kommen. Und da werden wir sehen, wie wir, die Geschöpfe, unsere kleinen Fäuste schütteln gegen Gott, unseren Vater und unseren Schöpfer. Ich mach doch nicht, was du willst. Aber das ist für nächste Woche. Jetzt will ich noch kurz zusammenfassen. Gott, wir und der Sinn des Lebens. Wir haben angefangen, Gott kennenzulernen. Es ist vielleicht nicht der Gott, den wir uns bei Amazon raussuchen würden. Bisschen zu groß und nicht so weichgespült. Aber das ist der Gott, der da ist. Sein Gott, der uns liebt. Er hat uns geschaffen als seine Kinder. Ein Gott, der einzigartig und unvergleichlich ist, der unangefochtene Schöpfer. Ob wir es wollen oder nicht, er ist da. Es ist ein Gott, der mühelos durch sein Wort Realität schafft. Es ist ein Gott, der uns in seinem Bild schafft, der uns einen Zweck und eine Bestimmung gegeben hat, Privileg und Verantwortung, diesen Planeten zu füllen und über ihn zu regieren, unter ihm. Und daraus ergeben sich Konsequenzen, die sind enorm. Ich bin kein Zufall, mein Leben ist nicht sinnlos oder bedeutungslos, aber es gibt auch keine Grundlage für Rassismus. Hautfarbe macht keinen Unterschied. Wir sind alle in Gottes Bild geschaffen. Es gibt auch keine Grundlage für Sexismus. Es ist egal, welchen Geschlecht. Wir sind alle in Gottes Bild geschaffen. Es gibt eine Grundlage, warum Mord schlimmer ist als Walfang. Wale sind nicht in Gottes Bild geschaffen. Außerdem wird dem Materialismus die Grundlage entzogen. Materialismus ersetzt den Schöpfer durch etwas von ihm Erschaffenes. Aber weil ich in Gottes Bild geschaffen wurde, werde ich nicht für etwas leben, egal was es ist. Karriere, Geld, Haus oder sonst irgendetwas. Diese Dinge kommen nicht einmal annähernd an den Gott heran, der mich für eine Beziehung und als Bild von ihm geschaffen hat. Diese Sachen, die sind weniger als Gott und weniger als ich. Dass wir einen Schöpfer haben, bedeutet, dass wir die Schöpfung zwar annehmen, als gut, als sehr gut, aber dass wir den Materialismus ablehnen. Was also ist meine Bestimmung? Was ist der Sinn meines Lebens? Naja, es geht nicht darum, für was ich leben sollte. Nicht darum, um was ich leben sollte, sondern für wen. Die Frage aller Fragen heißt, Gott, du bist mein Schöpfer. Wie willst du, dass ich mein Leben lebe?